Travelholics, der Podcast für Touristiker. Schön, dass Sie zuhören, denn der Podcast Travelholics ist das Audio-Update rund um Digitalisierung, Marketing, neue Destinationen, Produkte und Ideen. Speziell, aber nicht nur für Reisebüros. Als Online-Radio zum Mitnehmen von Profis für Kollegen bietet Travelholics Talks und Tipps für Touristiker. Das geht vom Ohr in den Kopf.
Ja, Travelholics, der Podcast für Touristiker in Berlin und Deutschland, da zieht so langsam der Herbst ein. Und da ich das schöne Wetter jetzt gewohnt bin durch den langen, langen Sommer, den wir hatten, habe ich mir einen neuen Ort gesucht, um eine Folge aufzunehmen. Und diesmal ist der Fall, dass ich sehr weit gereist bin. Das ist eigentlich ein Zufall. Ich bin in Havanna und habe wieder einen ganz besonderen Ort gefunden und sitze nämlich mit Alessandro Benedetti in der Cigar Lounge vom Kempinski Gran Manzana direktamente am Parque Central in Havanna und freue mich sehr, dass der Alessandro moment Zeit hat, mit mir zu plaudern. Hallo Alessandro.
Hallo.
Sag mal Alessandro, dein Titel ist Executive
Assistant Manager, ja, wäre übersetzt eine Art, ja, Vizedirektor. Ich kümmere mich aber weitgehend um die ganze Verkaufs- und Marketingabteilung und den Aufbau hier in Kuba.
Wie lange bist du auf Kuba?
Das erste Mal gelandet hier Februar 2017. Das war damals nur eine 3-Monats-Aufgabe, um die Voreröffnung zu machen. Aber es scheint, Kempinski mir und den Kubanern hat so gut gefallen, dass ich dann das Angebot bekommen habe und dann bin ich im, ja, fix eigentlich seit September.
Seit September 2017.
Mehr als ein Jahr.
Das heißt, du hast diesen ganzen Boom, den Kuba erlebt hat und so weiter, schon ziemlich mitbekommen.
Ich habe, sagen wir mal, die Endzeit mitbekommen, um das mal so zu sagen. Also 2015, 2016, denke ich, war so die große Boomzeit, vor allem nach dem Besuch von Obama in 2014. Ich bin quasi hier angekommen, wo es schon ein bisschen die Skepsis da war. Februar 2017 war schon der neue US-Präsident gewählt und in Kuba hatte man schon befürchtet, okay, jetzt kommen ein paar Änderungen auf uns zu, die dann de facto auch so gekommen sind. Und wir haben unser Hotel am 7. Juni aufgemacht und am 18. Juni hat Donald Trump die bekannte Rede in Little Havana in Miami gehalten, wo er schon angekündigt hat, okay, es gibt hier ein paar Änderungen auf Kuba, die den Markt und uns insbesondere schon dann auch getroffen haben.
Das Kempinski Gran Manzana ist so das erste richtig Gran Lujo Hotel, also großer Luxus, würde ich sagen.
Genau,
in Havanna. Wenn ich mir das hier so anschaue, die Zimmer anschaue, ich hab mir das Haus tatsächlich ein bisschen angeschaut. Wir werden auch nachher noch ein bisschen über das Haus reden, weil ich weiß, viele vom Verkauf, also Expis aus den Reisebüros hören den Podcast und sind natürlich interessiert an dem Ziel Kuba und welche Optionen gibt es da eigentlich, Gäste herzuschicken, die jetzt nicht in Casas Particulares wohnen wollen oder sowas. Und ein Luxushotel auf Kuba ist schon ein Stück Revolution, oder?
Absolut. Ich glaube, mit dem Hotel haben wir auch mit den Kubanern, glaube ich, einen Meilenstein gesetzt im Tourismus. Es ist auch die Idee gewesen der kubanischen Regierung, jetzt auf ein anderes Level zu setzen jetzt in Kuba. Kuba ist sehr bekannt für die All-Inclusive-Hotels, für die Strandhotels, ist nicht bekannt für die Qualität der Hotels, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das wissen die Kubaner und deswegen wurde entschieden 2010, es war lange bevor Kempinski überhaupt im Gespräch war, dass dieses Gebäude, dieses 120 Jahre alte Gebäude umgebaut wird und quasi als erstes Luxushotel Havannas und Kubas eröffnet werden soll. Und da ist dann natürlich Kempinski später ins Gespräch gekommen, da die Kubaner auf Kempinski zugekommen sind. Okay. Es war nicht andersrum. Und wir waren sehr skeptisch am Anfang, weil natürlich Kuba als Destination, als Luxushotel-Destination natürlich nicht so in Frage kam für unsere Entwicklung auch in Amerika. Aber als wir uns das Haus angeschaut haben, die Projekte angeschaut haben, das ist wirklich ein Flaggschiff für Kempinski.
Absolut, absolut. Ich muss ja sagen, ich bin 2009 hier gewesen, um hier einen Marathon zu laufen in Havanna. Ja. Und da war das noch, da war es erkennbar, dass hier was passieren wird. Und wenn ich das heute sehe, das ist schon gigantisch, was passiert. Jetzt kriegen wir gerade ganz tierlich hier einen Mojito, großartig, muchas gracias. Und es ist extrem viel draus geworden und kann ich mir auf der anderen Seite vorstellen. Es ist nicht einfach, auf Kuba ein Luxushotel einzurichten, Geschirr zu besorgen, jeden Tag das Essen zu besorgen, das Personal zu trainieren. Nichts gegen die Kubaner, die sind super motiviert und so weiter. Aber ich glaube, sagen wir mal, die DNA ist es nicht unbedingt. Nee, also jetzt absolut. Nicht in, den, in der jetzigen Zeit.
Nee, absolut. Ich sage immer, ich vergleiche es auch immer. Ein Luxushotel auf Kuba zu führen, ist wie ein Ferrari auf dem Waldweg zu fahren. Das ist wirklich, man muss sich das so vorstellen, man hat alles, man hat die Hardware, tolles Produkt, aber wenn man Gas geben will, merkt man, okay, es, da fehlt was. Entweder ist der Belag nicht da oder der Motor ist kaputt oder wir haben kein Benzin. Also es ist immer irgendwas und es ist eine wirklich sehr schöne Herausforderung. Es ist eine tolle Herausforderung, aber natürlich sehr verbunden mit einiger Problematik, die nicht hausgemacht ist. Es ist, und das ist für mich persönlich auch eine schöne Erfahrung oder eine interessante Erfahrung, weniger schön, dass man wirklich von der Weltpolitik ein bisschen bestimmt ist. Unser tägliches Leben wird einfach von der Politik bestimmt, die die USA auf Kuba hat. Aber viele Probleme sind auch hausgemacht, muss man auch ganz klar sagen. Aber es, ja, das macht's aus, es ist spannend, es ist, macht sehr viel Spaß, auch mit den Kubanern zu arbeiten und auch die Kubaner auf ein anderes Level vorzubereiten, weil man muss sich vorstellen, 99% der Kubaner sind nie von der Insel gekommen. Die wissen nicht, was ein Luxushotel ist, geschweige denn, dass sie überhaupt wissen, was ein guter Service ist, weil sie sich teilweise auch selber hier die guten Restaurants und Hotels selber nicht, nicht anschauen oder nicht leisten
können. Wie hast du denn die, was sind so die, ich nenne es mal die krassesten Geschichten, die ihr erlebt habt, also gerade so beim Aufbau? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, da hatten wir jetzt plötzlich das ganze Haus, wir hatten eigentlich Bettwäsche geordert, aber es wurden stattdessen Moskitonetze geliefert oder solche
Geschichten? Ja, das wären so, das wären so Geschichten. Also ich glaube, ja, ich denke so, die krassen Geschichten waren natürlich in der Voreröffnung, dass wir wirklich wenig Produkte hatten. Ich habe 3 Monate zum Beispiel ohne Papier arbeiten müssen.
Also ihr seid komplett digital, weil dieser Podcast dreht sich ja auch um Digitalisierung.
Richtig. Man kann sagen, sehr umweltfreundlich, aber es gab kein Papier, beziehungsweise wir mussten uns das Papier dann privat irgendwie besorgen. Und das kann man sich nicht so vorstellen, dass man nach sagt, okay, ich gehe jetzt einfach in Papierladen, weil es gibt keine Papierläden. Und dann schaut man, wo kriegt man sein Papier her. Und wenn man wirklich was ausdrucken muss, dann denkt man schon vorher drüber nach. Ich meine, jetzt haben wir natürlich Papier, einmal wenn es geöffnet wird, dann hat man solche Sachen. Aber es ist schon so, dass man muss sich daran gewöhnen, dass es heißt, morgens, wir haben heute keine Salatblätter oder heute ist Rucola nicht angekommen oder heute ist halt einfach mal kein Hühnchen da.
Avocado gibt es halt, wenn es Avocado gibt.
Genau, richtig. Und die Mangozeit ist auch vorbei, was auch ganz gut ist. Ich denke, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich auch dran, dass es außerhalb des Hotels kein Internet hat. Wir sind froh zum Beispiel, dass wir eins der ersten Hotels beziehungsweise erste Hotel sind, wo überall Internet gibt im Hotel. Aber wenn man sich überlegt, dass wir, und ich glaube, das kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir $45.000 pro Monat für Internet bezahlen, nein, und unser Gast kein kostenloses Internet hat, dann ist es schon eine Hausnummer. Und gut, Geschichten könnte ich wirklich tausende erzählen, weil das ist immer irgendwie, jeden Tag passiert irgendwie was, wo man sich denkt, also ich hab das kann
eine,
nicht sein.
Ich habe mal eine Geschichte gehört, ihr habt irgendwie Weingläser bestellt.
Ja, die wollte ich auch erzählen.
Ja.
Genau, das war vor der Eröffnung. Tolle Geschichte, wir haben Riedelgläser bestellt. Ich glaube, kein Hotel hier hatte Riedelgläser, aber wir wollten einfach Riedelgläser haben. Wir haben alle Bestellungen müssten dann über den Start laufen. Und im Mai hatten wir den Anruf und sagen, die Riedelgläser sind angekommen, die sind jetzt hier im Hafen. Da dachten wir, ja super, kommen nächste Woche an. Braucht dann 3-4 Tage, bis dann von der dann angeliefert wird. Und dann im gleichen Wochenende bekommen wir einen Anruf von einem Kollegen, einem Hotelierskollegen, hat gesagt, du habt dir die Riedelgläser bestellt. Wir so, woher weißt du? So, ja, wir sind hier auf der Plaza Vieja, hier werden Riedelgläser gerade verkauft. Also sprich, ein Kistchen ist dann schon umgefallen wahrscheinlich und wurde mitgenommen. Und das sind dann einfach so Geschichten, wo man wirklich auch schmunzeln muss, wo man sagt, okay, hier laufen die Uhren anders, hier ist es anders und man muss sich darauf wirklich dann auch einstellen.
Auf der anderen Seite, also ich bin jetzt seit 3 Tagen hier in Havanna, bin unterwegs gewesen, habe mir eine ganze Menge wieder angeschaut. Havanna ist eine meiner liebsten Städte, war hier sehr oft, ich war 89, glaube ich, das erste Mal hier und habe wirklich auch eine ganze Menge an diesem Revolutionsumbruch so miterlebt. Wenn ich das jetzt so sehe, vor 3 Jahren, als ich hier war, da war das so ein bisschen wie Ost-Berlin 1990. Mhm. Vieles wurde so aus dem Hinterhof und so ein bisschen das Bier direkt aus der Kiste für den dreifachen Preis verkauft. Heute hat sich aber längst was etabliert, also zumindest in Havanna. Mhm. Also Havanna ist nicht mehr nur revolutionäres Brachland, wo es eigentlich nichts gibt und Mangel verwaltet wird, sondern es gibt wahnsinnig viele Alternativen, Initiativen, was Gastronomie angeht, was auch Hotellerie, habe ich viele Bauten gesehen jetzt. Wie würdest du diesen Umbruch beschreiben? Ist das eine nächste Generation an Unternehmern, die entsteht? Oder eine
absolut
erste?
Ich denke, es entwickelt sich was. Es entwickelt sich was A von staatlicher Seite, dass hier natürlich viel erkannt wurde, dass es mehr auf Qualität gehen soll, vor allem was die Hotels angeht, weil die Hotels sind zu fast 100% staatlich, müssen staatlich geführt werden, beziehungsweise nicht geführt, sondern sind in staatlicher Hand, werden dann privat geführt, wie jetzt in unserem Falle von Kempinski. Da tut sich was, es wird viel von dem Geld, was die Hotels machen, was der Staat macht, wieder in reinvestiert. Das ist an sich sehr, sehr clever, weil die Kubaner einfach entdeckt haben oder erkannt haben, natürlich, und sie wissen, Tourismus ist die Haupteinnahmequelle. Und wir müssen auch mehr auf Qualität gehen und ein bisschen diversifizieren. Auf privater Seite tut sich auch einiges. Ich denke, die Restaurants, die privaten Restaurants sind von einer wirklich tollen Qualität, teilweise wirklich toll, was die hier so hinbekommen mit den limitierten Ressourcen. Aber ich denke, Havanna hat sich gemacht. Ich habe das jetzt auch selber, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren da, aber auch schon in diesen 1,5 Jahren merke ich, okay, die Bars, die Restaurants, die aufmachen, auch von den Initiativen, von den kulturellen Angeboten ist es wirklich einzigartig. Und ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird sich mehr tun. Ich kann aber auch die Zuhörer beruhigen, weil eines der Kommentare, die man immer hört, ich muss nach Kuba, bevor sich's ändert. Ich sehe hier keine Änderung und ich sehe hier keinen Starbucks in den nächsten 20 Jahren stehen.
Bin ich ziemlich froh, weil ich war, bevor ich nach Kuba gekommen bin, auf dieser Reise auf den Bahamas und in Chicago.
Ja.
Und also es gibt nichts außer Starbucks. Also es gibt also mehr Starbucks als Mücken. Also,
richtig, also genau. Das ist Wahnsinn an jeder Ecke. Ja. Und aber ich denke, Kuba weiß es auch. Und wenn wir uns auch mit dem kubanischen Staat unterhalten, mit denen, die den Tourismus führen, Kubaner weiß genau, was auch der Tourist an Kuba hat. Natürlich will man die Stadt ein bisschen verschönern, erneuern. Der Kubaner sieht es natürlich nicht so gerne, wenn da die Gebäude zusammenbrechen. Deswegen will man da auch investieren. Aber er weiß auch, was man daran hat. Und wenn sich das Land auch ein bisschen öffnet, man wird sehr, sehr vorsichtig sein mit ausländischen Investitionen. Weil ich denke, wenn Kuba sich in Richtung entwickelt, man sagt, es wird zu kommerziell, verliert das Land den Charme, den es hat, und dann ist es eine weitere Insel in der Karibik.
Dann ist es austauschbar.
Genau, austauschbar, ist ein bisschen größer, nicht mehr authentisch, ja, und absolut. Dann ist es austauschbar, genau. Ja.
Gut, nun bin ich heute Vormittag hier den Paseo del Prado zum Malecón runtergelaufen. Ja. Abgesehen auf der rechten Seite haben die Kollegen von Iberostar ein Haus eröffnet. Richtig, ja. Weiter unten an der Ecke Malecón wird ein großes neues 5-Sterne-Hotel gebaut, Prado del Malecón.
Sofitel, ja.
Das wird ein Sofitel.
Das wird voraussichtlich ins Hotel werden, ja.
Also auch ganz spannend. Man verkauft sich ja, also in den Köpfen von vielen Expis, ist ja immer noch so, Kuba ist, das ist so Salsa, Rum, Zigarren, Lebensfreude.
Ja.
Und das ist es dann.
Das ist es auch. Und so sehe ich das auch noch. Ich denke, wenn man hier in die Stadt rausläuft, man hört Salsa überall, man sieht die, ist irgendwie pure Lebenslust hier, die man sieht. Trotz der Schwierigkeiten, die Kubaner haben in ihrem täglichen Leben oder in ihrem Alltag. Aber es ist weiterhin viel Musik, viel Kunst. Vor allem die Kunst fasziniert mich hier. Es ist Wahnsinn, wie viele kleine Kunstgalerien es hat, auf einem ganz tollen Niveau. Und ich denke, Kuba ist eines der ganz wenigen Länder, wo man als Normalverbraucher, als Gast wirklich in so eine kleine Welt auch eintauchen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Angebot, das wir unseren Gästen anbieten, ist, dass sie eine Tour bekommen. Und man kann wirklich sehr bekannte Künstler mit denen Kaffee trinken, bei sich daheim, in das Privatatelier besuchen gehen und kubanischen Künstler freuen sich über die ausländischen Besucher und Touristen. Und das sind so Sachen, die sind wirklich einzigartig. Also man kommt wirklich an Sachen, wo man in anderen Ländern nicht so einfach rankommt.
Und da ist es natürlich auch so, und ich merke das ja auch bei deiner Begeisterung, wie du das erzählst und dem Leben, wie du das hier wahrnimmst, du brauchst natürlich immer einen Zugang zu diesen Menschen.
Richtig.
Hier, ne? Das ist also, ich habe es gestern, war ich in Vedado spazieren unterwegs und habe gerade, also kleiner Tipp am Rande, falls ihr eure Gäste mal nach Vedado schickt, das ist die Neustadt von Havanna. Da gibt es eine wunderschöne kleine Galerie, Via Manuela, also kleines Gebäude, furchtbar nette Leute, kleine Ausstellung, großartige Kunst, die man da sieht, also wirklich ein Juwel, was man einfach so im Vorbeigehen entdeckt.
Richtig, ja.
Geht woanders gar nicht.
Ja.
Und du findest tatsächlich den Zugang zu den Menschen. Auf der anderen Seite, du musst natürlich auch immer ein bisschen tiefer einsteigen können. Und da braucht man dann Fachkenntnis oder eben Leute, die sich hier ein bisschen auskennen. Die
Absolut.
Habt ihr hier im Haus, da habt ihr hier gute Concierges oder arbeitet ihr mit Agenturen? Wie funktioniert das?
Wir arbeiten gut, unsere Concierge natürlich, aber wir arbeiten sehr, sehr viel auch mit lokalen Anbietern, die eben den Zugang dann zu bestimmten Künstlern, Musikern haben, Galerien, Museen oder auch. Eine ganz spannende Geschichte, die wir jetzt auch haben. Wir haben jetzt den Sohn von Che Guevara, Ernestito, kennengelernt. Che Guevara war ein großer Motorradliebhaber. Er hat natürlich seine Tagebücher geschrieben, wie er mit dem Motorrad durch Südamerika fährt. Und sein Sohn ist auch ein großer Harley-Davidson-Fan. Und der fährt auf Anfrage mit Touristen durch Kuba und Harley-Davidson.
Ach nee.
Und es ist natürlich super, du fährst nach Santa Clara, wo das Mausoleum, beziehungsweise wo Che Guevara beerdigt ist, oder man fährt nach Vinales, nach Trinidad. Man fährt mit Harley Davidson durch Kuba und das mit dem Sohn von Che Guevara, der noch Erinnerungen, beziehungsweise sehr, sehr lebhafte Erinnerungen an seinen Vater hat, und es ist schon spannend. Und an solche Sachen kommt man ganz einfach also ran. Über ein, zwei Kontakte, man baut sich das auf und dann gehen solche Sachen.
Absolut faszinierend, einfach auch mehr als nur Strand und einmal Malecón und zurückzumachen.
Absolut, sowas, ne? Absolut. Kuba bietet so vieles, so ein vielfältiges, wunderschönes Land. Und Havanna ist natürlich so das Herz von Kuba, und hier pulsiert natürlich das Kuba, das man sich so ein bisschen vorstellt. Aber es gibt wunderschöne Städte, Orte in Kuba, die noch entdeckt werden müssen.
Okay. Wird Kempinski sich auf Havanna beschränken, oder gibt es noch andere Projekte, die da in der Pipeline sind?
Also wir liebäugeln gerade mit anderen Projekten generell in der Region, Karibik, Südamerika und ganz speziell auch in Kuba. Wollen wir oder sind wir gerade dabei, uns, ich darf den Namen noch nicht nennen, aber es wird ein Strandresort werden und soll das erste Luxusresort werden mit Nicht-All-Inclusive-Konzept. Und da sind wir gerade dabei, und es wird wahrscheinlich schneller kommen, als man denkt. Kuba ist faszinierend, wenn es an Projekten geht, weil normalerweise wissen wir das, ein Projekt und Bauarbeiten, und dann zieht sich das über Jahre hin. In Kuba habe ich gemerkt, wenn was in Gange kommt, dann kommt das ziemlich schnell, und ich denke, für Mitte 2019 werden wir hoffentlich dann unser Resort haben.
Okay, cool, da freue ich mich drauf, bin ich sehr gespannt.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, okay, Luxustourismus ist ja auch so ein Thema, was in deutschen Reisebüros viel immer wieder aufploppt, dass die Leute, ja, ihr müsst euch mehr konzentrieren und Luxus und so weiter. Das kann ja nicht jeder. Das ist ja nicht so einfach zu machen. Da musst du dich ja halt bestimmte Dinge konzentrieren. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euer Personal zum Beispiel geschult, von dem ich hier sehr begeistert bin, die sehr zuvorkommt und sehr, sehr aufmerksam sind, sehr schnell agieren? Und ich habe ja schon gesagt, ich war oft hier. Das ist nicht üblich, dass Personal schnell reagiert auf Kuba. Jedenfalls nicht überall. Dieses Wort Manana, Manana, das ist ja schon recht verbreitet.
Ja,
hier geht es also wahnsinnig schnell. Wie arbeitet ihr?
Ja, das ist also, mein gut, Luxus ist natürlich, und deswegen ist Kempinski, glaube ich, auch hier auf Kuba. Das war unsere Mission, ist unsere Mission, war auch die Idee der Kubaner, okay. Die haben auch selber verstanden, eine Sache ist ein 4-5-Sterne-Hotel zu führen, andere Sache ist wirklich ein Luxushotel zu führen. Und natürlich haben wir unsere Infrastruktur generell mit Kempinski hier reinbringen können. Da, wo es geht, es sind einige Sachen, wo wir leider limitiert sind, auch aufgrund des Embargos. Aber für uns war von Anfang an klar, Training ist der Schlüssel zu allem. Und wir versuchen hier mit sehr viel Training, täglichen Training, On-the-Job-Training, viel von unserer Kultur, von unseren Werten auch mitzubringen. Wir versuchen auch, Kempinski ist eine europäische Firma, viel von unseren europäischen Werten und so, wie wir Luxus verstehen in Europa, einfach hier einzuführen. Es ist noch ein langer Weg, ganz ehrlich. Ich freue mich zu hören, dass es... dass man das es merkt, aber wir wissen noch, wo wir dran arbeiten müssen, aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Und ich denke, die Kubaner merken auch, okay, wow, das ist ein anderes Level an Gästen, die wir haben. Wir haben ja viele Kubaner, die haben vorher in einem All-Inclusive-Resort gearbeitet oder in einem anderen Hotel und die schlackern hier schon teilweise mit den Ohren, weil sie merken, okay, die Erwartungshaltung ist einfach eine andere. Und wenn man einfach eine bestimmte Summe für ein Zimmer bezahlt, dann erwartet der Gast es auch zurecht und der Kubaner... Nee, der freut sich aber auch drüber, weil er einfach sieht, okay, und er lernt viel und das ist für sie selber dann auch eine schöne Entwicklung. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr viel mit Training und das ist einfach der Schlüssel. Deswegen sind wir hier, im Moment sind wir 14 Nicht-Kubaner, die hier angestellt sind, die teilweise von Kempinski kamen, teilweise auch von anderen Luxushotels und unsere Mission ist einfach, okay, den Standard hier reinzubringen.
Okay, was mich noch interessiert, wenn draußen Mangel herrscht,
ja,
dann heißt ja nicht, dass hier drin Überfluss ist, aber es gibt hier viel. Also wenn ich ein Buffet anschaue, es gibt wirklich sehr viel. Und wenn draußen auf der anderen Seite viele private Restaurants existieren,
ja,
und die Lobster anbieten,
ja,
für $13,
ja.
Um die Ecke gibt es ein sehr gutes Restaurant, das heißt Masavana zum Beispiel, in der Altstadt von Havanna, falls da mal jemand Gäste hinschicken möchte oder selber mal ausprobieren möchte. Die haben hervorragenden Lobster für $13.
Ja.
Ist das der Lobster, der bei euch in der Küche fehlt oder wo kommt der her?
Das ist der, der bei... Und gut, Lobster ist zum Beispiel ein Produkt, das gibt's immer. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich das einzige Produkt, wo man sagt, okay, das gibt's immer. Aber wenn jetzt eben ein privaten Restaurant Rucola gibt und das haben die meisten privaten Restaurants immer, kann dann schon sein, dass es im staatlichen fehlt. Ist an sich ganz interessant. Meistens haben die staatlichen Betriebe größere Schwierigkeiten als die Privatrestaurants, weil wir dürften jetzt, wenn ich jetzt rausschaue auf dem Platz, sehe ich hier, wie jemand gerade Zitronen verkauft oder Limetten verkauft. Und wenn wir jetzt im Moment keine Limetten haben, dürfte ich nicht rausgehen, um beim Privaten zu kaufen. Das ist einfach staatlich so geregelt. Wir müssen über den Staat importieren. Und das Interessante ist, wir versuchen, dass wir so wenig wie möglich natürlich Mangel haben. Wir bekommen immer mehr Importartikel auch. Es ist aber auch so, dass hier unser Küchenchef, er kommt aus Spanien, beziehungsweise das ganze Küchenteam, man muss wirklich so arbeiten mit dem, was man hat. Ich vergleiche das immer so und das habe ich damals auch dem Küchenchef gesagt, bevor er gekommen ist, habe ich gesagt, dazu, du musst dir so vorstellen, du kommst abends in deine Küche, machst deinen Kühlschrank auf, machst die Schubladen auf und sagst, okay, was habe ich? Und danach richtet sich dein Menü und das ist nicht andersrum. So wie wir es gewöhnt sind, man weiß, wie Küchenchefs sind, die wollen immer ganz groß was herzaubern, aber hier ist die Entwicklung andersrum. Und man gewöhnt sich dran, aber es ist wirklich so, mittlerweile bekommen wir immer mehr Produkte. Die privaten Restaurants haben aber weiterhin einen ganz kleinen Vorteil. Das ist wirklich so.
Das ist so und die haben Kanäle, die sonst keiner hat und keiner
genau
kennt. Und das soll auch so bleiben.
Das
Dieses
so
Siegel
bleiben.
Wollen wir gar nicht brechen.
Richtig,
wo
ja.
Die das alles herkriegen. Es ist aber nicht so, dass ihr jetzt Sorge habt, dass euer Personal hier oder Personal aus Hotels was rausnimmt,
das nicht. Ich denke, wir, auch was Produkte angeht, wir dürfen auch an lokale, das machen wir immer mehr und mehr, an lokale Farmer gehen wir ran, also an die Bauern. Es ist einfach nur eine Prozedur, wo wir einen Bauern, der gerade ziemlich viele Tomaten hat, dass wir sagen, okay, wir möchten, dass du uns belieferst. Es ist alles sehr, sehr bürokratisch. Aber wenn das mal durch ist, dann können...
Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholics Talk.
Da wurden wir gerade kurz abgeschnitten. Wir waren bei den Tomaten und dem lokalen Bauern.
Den lokalen Bauern, genau. Also wir kommen auch an die privaten Bauern oder lokalen Bauern ran. Und das ist auch eine Idee generell, die wir bei Kempinski sehr, sehr viel haben, regional zu produzieren zu lassen. Hier in Kuba natürlich schwieriger als zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz. Aber es gibt die Möglichkeiten. Es ist einfach nur ein bürokratischer Prozess. Und ich denke... Je länger wir hier sind, desto einfacher wird alles werden. Und ich denke, in einem Jahr werden wir wahrscheinlich weniger Probleme haben, einfach an nur lokalen Tomaten zu kommen oder lokalen Rucola zu bekommen.
Cool. Das sind so viele Informationen, das ist super. Ich will es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, damit alle noch Spaß am Zuhören haben. Vielleicht eine Sache noch, wenn du jetzt sagen würdest, es kommt jemand nach Havanna, ein perfekter Tag, was wären so Sachen, die man, also neben der klassischen Geschichte Oldtimer-Rundfahrt, Plaza de la Revolución, was wären so zwei, drei Tipps für die XP selbst oder für den Verkauf, neben der Übernachtung im Kempinski Gran Manzana selbstverständlich?
Ja. Also ich empfehle zum Beispiel, wenn ich Freunde habe, die hierher kommen und die sagen, okay, sie haben jetzt nur einen Tag und wollen dann weiter. Das ist einfach ganz einfach. Ich sage denen immer, rausgehen nach Alta Havanna und einfach durch die Gassen laufen. Es ist so spannend und ich bin hier schon seit 1,5 Jahren und mir passiert es noch selber so, dass ich irgendwo reinlaufe und immer jeden Tag was Neues entdecke. Dann ist irgendwann mal eine Tür auf, man geht da rein und dann hat man einen Innenhof, den man aus Südspanien kennt, oder man entdeckt eine neue Bar oder man entdeckt neue kleine Plätzchen. Und ich denke, für einen Tag ist es einfach, sich von Havanna verschlucken lassen quasi und einfach es zu Fuß zu erkunden. Vor allem, weil Alt-Havanna für mich ganz speziell irgendwie das Kuba oder Havanna irgendwie repräsentiert. Von daher, das ist mein einziger Tipp, den ich gehe.
Großartig. Also vielen Dank.
Vielen Dank,
dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern hier und ein bisschen Insiderwissen aus Kuba, aus Havanna zu bringen. Alessandro vom Kempinski Gran Manzana in La Habana an Parque Central. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Bis bald. Auf Wiederhören.
Bis bald.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.